So, wir hören jetzt auf das Wort, das heute den Gottesdiensten zugrunde gelegt ist, aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. 1. Samuel 2, Vers 1 bis 10. Der Lobgesang der Hannah, das ist die Mutter Samuels, des späteren Propheten, der die Könige Saul und David einsetzte. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Etwas überraschend ist dieser Abschnitt ja für den Ostertag schon. Es ist Ihnen ja aufgefallen, da ist nicht vom Sterben und vom Tod sehr viel die Rede, auch nicht von Friedhof und von Trauer, auch nicht von Auferstehung und von ewigem Leben. Trotzdem muss ich sagen, ich finde das super, dass wir heute dieses Wort haben. Wir tragen mit an der Trauer vieler unter uns, aber wir wollen mit hineinnehmen auch die Nöte und die Probleme, die auf vielen von uns lasten. Und da sollen wir die Erfahrung haben und die Erfahrung machen, dass wir einen lebendigen Herrn haben, der uns hört, der uns kennt, der sich um uns kümmert. In einem Osterlied, wir können leider heute nicht all die schönen Osterlieder singen, da heißt es: Wenn ich des Nachts oft lieg in Not, verschlossen gleich, als wäre ich tot. Es gibt so viele Dinge, die uns umklammern, wie der Tod. Und dann heißt es im Lied dann weiter, dass wie ein schwerer Grabstein oft die Sorgen auf uns lassen. Und dann passiert das Wunder, dass plötzlich der Sonnenschein durchbricht. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein. Ja, solche Erfahrungen müssen Sie machen, sollen Sie machen. Der Liederdichter war Johann Heermann, Schlesier, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ein Mann, der viel, viel krank war. Da hat er seine Osterfreude erlebt. Einmal stand ein Kroate vor ihm und wollte mit dem Säbel seinen Kopf spalten. Und er war schon ohne Hoffnung. Da sprang ein Kind hervor und schrie den Soldaten nur an: Geh weg, du garstiger Kerl! Und da ließ er seinen Säbel fallen. Für Johann Heermann war das so ein Wunder des auferstandenen Jesus, das er erlebte. Über dem hat er seine Lieder gesungen. Und später in seinen großen Krankheitsnöten war das der Hintergrund. Wir haben einen lebendigen Herrn. Heute Morgen ist mir was Originelles passiert. Gerade gegenüber der Kirche sah ich, wie ein junger Mann mit dem Rucksack auf dem Rücken in Nachbarsgarten eine Narzisse holte. Ich sage nur, Hanno. Und dann sagt er mir, fröhliche Ostern. Ich dachte, es ist eine merkwürdige Art, einander fröhliche Ostern zu wünschen. Es ist doch was ganz anderes, wenn wir sagen, auf dem Hintergrund dessen, dass Jesus lebt, dass Jesus auferstanden ist, grüßen wir einander und rufen das zu, fröhliche Ostertage. Und das sollen die erfahren, die in Traurigkeit und Not sind, die verzweifelt und mutlos sind. Mein erster Punkt, wer sucht, findet. Diese Hanna war eine verzweifelte Frau. Sie hat ja viele Jahre die große Not und Last ihres Lebens getragen. Vorher hieß es in der biblischen Erzählung, wenn sie hinaufgingen zur Stiftshütte und dort oben an der Tafel gegessen wurde, da hat ihr Mann Elkana ein bisschen mitgefühlt mit seiner Hanna, wie es ihr zumute war. Und dann heißt es, so ging es alle Jahre. Kennen Sie das auch? Einen Schmerz, den man über Jahre hinweg trägt. Und das drückt einem schier das Herz ab. Man kann es gar nicht mehr aushalten. Man mag vielleicht vorher denken, da wächst Gras drüber und das wird von allein sich schon machen und die Zeiten werden wieder besser. Es wird nicht besser. Und die Wunde war so schlimm, und da ist gut, dass die Hanna einfach ihren Schmerz ausweint im Heiligtum vor Gott. Und das möchte ich Ihnen heute zuerst sagen, gerade am Ostertag. Sie brauchen jetzt nicht das Kaschieren, was Sie traurig macht. Sie brauchen es nicht überschmieren und sagen, das soll niemand merken, was mich heute bekümmert. Sie dürfen weinen und Sie dürfen es vor Gott aussprechen und Sie sollen es Gott sagen. Und das ist das Erste, was wichtig ist. Sehr traurig, dass wir Männer oft so wenig verstehen, was unsere Frauen bedrückt. Toll beschrieben bei dem Ehemann Elkana. Wissen Sie, was der als Trost zu seiner Frau sagte? So habe ich es als Mann sicher auch schon oft dümmlich zu meiner Frau gesagt. Bin ich dir nicht mehr als 10 Söhne? Oder ich bin doch so wichtig, du kannst ja genug haben an mir. Wie wenn das ein Trost wäre für den Schmerz, den diese Frau bekümmert. Oberflächliches, dummes Trösten. Und dann ist noch erschütternd, wie damals in der Kirche Missstände herrschten. Furchtbar. Die Leute kamen noch in der großen Erwartung, aber was sie dort antrafen, das schrie gen Himmel. Es gab noch Beamtete, Priester. Aber was die Priester taten, das war nur, dass sie es zu ihrem eigenen Jux taten. Sie hurten, so steht es wörtlich da, und klauten, was das Zeug hielt. Und sie lästerten damit Gott. Und der alte Eli war vor lauter Alter schon so ein Kreis, dass er gar nicht mehr wehren konnte. Er war milde und ließ das alles einfach geschehen. Und nur das eine war bei ihm noch lebendig. Ein kleines Stückchen der biblischen Offenbarung. Die Lampe Gottes war noch nicht verlöscht, noch nicht ganz ausgelöscht. Da flackerte es noch ein bisschen, dass er dieser Frau zurufen konnte. Sag deine Not Gott. Der hört, was dich bekümmert. Mehr nimmer. Aber das war's. Und das war genug. Das war Hoffnung. Das war Hinweis auf die biblische Offenbarung. Und das ist wunderbar, dass das wahr ist, dass Gott dem nachgeht, der verzweifelt ist und der mutlos ist und dass Gott auch das verborgene Weinen hört. Zuerst hat ja der Eli gemeint, die Hanna wäre betrunken, so wenig verstand er von der Seelsorge. Er hat nicht mal die Frau richtig einschätzen können, aber dann gab er den Tipp, Gott hört dein Beten, er sieht deine verborgenen Tränen. Es mag uns verwundern, dass das mit der Kinderlosigkeit von der Hanna so empfunden wurde und man sagt da häufig in der Bibelauslegung, dass das früher eine große Not war und von den Frauen so empfunden wurde. Liebe Schwestern und Brüder, wissen Sie, dass das heute Frauen oft gar nicht anders empfinden? Es gibt genug unter uns, die darunter leiden. Und das verstehen die anderen gar nicht. Aber Gott versteht sie. Und Gott gibt jedem Menschen seinen Wert. Ganz anders, als wir Menschen meinen und rechnen. Und als die Hannah nachher Erhörung ihres Gebets findet, das ist ja interessant, wie sie sich nicht an diesen Samuel, an dieses Kind Gott hört, heißt es ja übersetzt, hinklammert. Wir hätten das ja so festbehalten und gesagt, das ist endlich, das gibt meinem Leben Wert. Wie viele Mütter klammern sich töricht an ihre Kinder? Das soll man nicht tun. Sondern sie gibt dieses Kind wieder her und sagt, es ging mir nicht ums Kind. Es ging mir nur darum, dass ich nicht vergessen bin von Gott, sondern dass Gott mich kennt, meine Not weiß, sich um mich kümmert. Sie wollte eine Glaubenserfahrung machen. Sie wollte das wissen, ob das wahr ist, ob Gott lebt, ob da wirklich einer ist, der für uns sorgt, ein Herr, an den man sich halten kann, ein lebendiger Gott, auf den man trauen kann. Das war das Große. Und darum gibt sie den Samuel gerne her und in die Hand des Elis als sein Mündel. Sie hat das Größte entdeckt und davon singt sie in diesem Lied. Gott ist ein Fels, auf ihn kann man bauen, der wankt nicht. Und man kann fest und gewiss sein. Ich gliedere es wieder ein wenig. Sie wissen, weil ich meine, man kann nicht am Stück so viel hören. Wo wir immer wieder neu auf diesen Abschnitt hören. Das Zweite, es gibt keine Ausweglosigkeit mehr. An was hat denn die Hannah noch gelitten? Nicht nur, dass es so aussah, wie wenn sie von Gott vergessen sei, wie wenn sie eine von Gott gerichtete und verurteilt und dahingegebene wäre. Am schlimmsten war ja das noch, dass sie eine Konkurrentin hatte. Ist furchtbar. Wir sind ja in unserem Kulturfortschritt am Ende des 20. Jahrhunderts auch bald wieder so weit, dass die Liebe dem Konkurrenzdruck ausgesetzt wird. Die Liebe dem freien Markt, der Spiele des Gefühls freigegeben wird. Damals hatte der Elkanah zwei Frauen, es muss furchtbar gewesen sein, es war die Hölle. Was ging in dem Herzen dieser zweiten Frau Peninna vor? Wahrscheinlich so viel, auch wie heute in vielen Beziehungen auch, wo plötzlich eine Konkurrentin auftaucht, wo eine Frau verstoßen wird. Und die kann nicht anders als zu protzen, zu prahlen. Ist ja durch die Jahrhunderte gleich geblieben. Merkwürdig, dass gerade das geschlechtliche Gebiet benutzt wird, um damit anzugeben, wie es in unsere Tage hinein, dass Menschen meinen, sie wären mehr als andere, weil sie sich einbilden, sie hätten mehr. Und diese Peninna meint die im Ernst, sie könnte Kinder machen, nur weil sie Kinder gebären darf. Es gibt schreckliche Überheblichkeit und darunter kann man schier zerbrechen, wie Menschen zu Menschen sein können. Und zwar auf engstem Raum, in der nächsten Nähe, sogar in der Familienbeziehung. Und da ist die Hölle da. Und je stolzer sich da einer aufspielt und sagt, aber ich, so furchtbarer ist das. Und darunter leidet die Hannah. Wissen Sie, da gibt es alle Formen, es gibt sogar Leute, die brüsten sich frech und kühn mit ihren Glaubenserfahrungen. Es gibt sogar Leute, die spielen sich fromm auf, als hätten sie den Segen Gottes mit Löffeln gefressen. Wenn sie mehr wären als andere, nur weil sie gewisse Erfahrungen mit Gott machen dürfen. Dabei ist doch alles lauter Gnade. Da kann man doch nur die unverdiente Gnade rühmen, sonst doch überhaupt nichts. Und was die Hannah erlebt, das war: Lass sie reden, sind doch bloß aufgeblasene Typen, Worte und nichts dahinter. Warum nehmen wir das überhaupt so ernst? Bei Gott werden doch die Taten gemessen. Und wenn sie noch so viel reden, wir nehmen das alles viel zu ernst, was wir tagtäglich hören an aufregenden und großen Dingen. Gott kümmert sich um den, der leidet. Er geht dem nach, der schwach ist und der nicht mehr weiter kann. Gott ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehen nicht mehr aus eurem Munde. Der Herr merkt es doch. Nun werden manche sagen, was du da jetzt auslegst, ist ganz hilfreich für mich, aber die Hauptnot, die mich heute ängstet,
das freche Trotzen, das mir Not macht. Wissen Sie, was das ist? Das ist der Tod. Der spielt sich noch so kühn auf, auch nach euren Osterliedern. Wenn man nachher wieder an die Gräber hinausgeht, wie ist denn das? Warum darf denn der Tod noch so höhnen? Warum darf er sich denn noch so aufspielen, als sei er der unumschränkte Herrscher? Er kann überall zuschlagen. Jetzt dürfen Sie am Ostertag auch an diesen Lobgesang der Hannah diese Messlatte anlegen. Stimmt das denn überhaupt? Im Blick auf das Rühmen und Trotzen des Todes. Warum hat ein Gott mein Kind sterben lassen? Warum hat ein Gott meinen Mann weggenommen? Warum hat ein Gott einen Bonhoeffer nicht bewahrt? Warum hat er einen Paul Schneider nicht im KZ beschützt? Warum sind denn so viele glaubensstarke und brennende Missionare mit ihrem fröhlichen Zeugnis hingemordet worden? Wo war denn Gott? Ist das denn wahr, dass das alles nur aufgeblasene Macht ist? Ich habe Sie am Anfang gegrüßt mit dem Wort, dass es der Satan selber ist, der die Macht des Todes hat. Und er ist in der Tat nicht bloß eine Vogelscheuche. Der hat ja in unserem Leben und bei den vielen Regungen unseres Herzens sehr viel konkrete Einflussmöglichkeit und Macht. Gerade da wollen wir sagen, was die Hannah singt, ist schon ein prophetischer Hinweis auf das Kommen Jesu, auf die Auferstehung. Ja, das ist wahr, in Jesus ist der Tod zerbrochen. Aber jetzt sagen Sie, jetzt gib mir doch mal klar Antwort. Weich nicht immer aus, sag mir's mal klar. Was heißt das jetzt im Blick auf mein Grab? Wir sind ganz klar sagen, dass sich in dieser Welt nicht alles auflöst. Aber ist das nicht ein Triumph, wenn wir hinübergehen dürfen, durch dieses dunkle Tal zum neuen Leben, wenn wir einziehen dürfen in die Herrlichkeit, ist für Sie der Tod etwas Erschreckendes? Oder können Sie sagen, der Herr führt in die Hölle und wieder heraus? In den großen neuen Raum seiner Ewigkeit, der Herr tötet und macht lebendig, ja? Und das gilt dann erst recht für all unsere Toten, die in dem Herrn sterben, dass wir sagen, da brauche ich nicht traurig sein, sondern darf sie fröhlich in der Hand Jesu lassen und wissen, dort sind sie bei ihm geborgen, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Kein Grund zur Traurigkeit. Lasst euer freches Rühmen und Trotzen, nehmt den Tod nicht so ernst, so wie es in einem Osterlied heißt, ein Spottertod ist worden. Wir wollen ihn gar nicht mehr ernst nehmen. So sehr er uns zusetzt, so sehr er uns Wunden schlägt, sondern im Glauben, wie die Hannah sagen, wir wissen ums Leben, das uns der Herr schenkt. Und das sind keine Träume. Die Hannah war ja nur eine Vorläuferin der Maria und die Maria hatte später noch einmal so gesungen von der wunderbaren Macht ihres Herrn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Wissen Sie, wenn ich in Jesus bin, dann kann der Tod mich nicht einen Augenblick halten, sondern wer an Jesus glaubt, der geht vom Tod zum Leben hinüber. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist Hoffnung, das ist Osterfreude. Ich hätte Ihnen gern jetzt konkret erzählt an vielen einzelnen Beispielen, denn das ist am wirksamsten, wenn uns das Menschen zurufen, die selber vor dieser Schwelle des Sterbens stehen. Bei uns ist das ja alles nur ganz vage von uns einmal angedacht. Ich habe ja ein Büchlein herausgegeben, zum Leben hindurchgedrungen. Und da habe ich lauter Zeugnisse hineingeschrieben von meist jungen Menschen, die alle kurz vor der Schranke des Todes standen. Und die alle das schreiben, was wird mit ihnen sein, wenn sie sterben. Und da schrieb ein Soldat, der dann aus der Schlacht von Orel nicht mehr herauskam, an seine Familien, an seine Leute zu Hause. Ich bin meine Straße fröhlich gegangen, mitten durch alle Schrecknisse des Krieges hindurch und bin reich geworden in alter Armut des stillen Heimwehs. Mein letztes an euch kann nichts anderes sein als ein fröhliches Lobsingen, ein helles, jubelndes Osterlied Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Christus ist mir gewesen wie ein Fels, wie es die Hanna sagt, wie ein Bruder. Und gerade in den schwersten Stunden war er mir so nahe, dass mir keine Welt und kein Tod eine Erschütterung sein konnte. Wenn ich scheiden muss von euch, wenn ich nicht mehr heimkehren darf, dann weiß ich das eine so ganz gewiss, ich darf in die Heimat, ich darf zu meinem Heiland. Mein Leben klingt nur in einem Ton aus. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und so wie das Leute im Angesicht des Volksgerichtshofs, des Sterbens oder der Verfolgung erlebt haben, dürfen sie es erleben. Wenn man sie hineinschiebt in den Operationsraum oder wenn sie eine schlimme Nachricht erhalten oder wenn über ihnen wirtschaftlich alles zusammenbricht, sie dürfen es erfahren. Gott ist ein Gott, der es merkt und der sich der Elenden annimmt und der für sie sorgt und bei dem das Leben siegt. Noch das Letzte, nichts kann uns mehr erschrecken. Ja, mich überrascht am Ende nur noch der Mut von dieser Hanna, dieser Mutter des Samuel. Sie war eine kühne Frau. Sie hat nicht bloß herrlich das in ihrem Lied besungen. Man wollte noch viel mehr auslegen aus dem herrlichen Psalm, den sie da dichtet. Sie weiß, dass man in dieser Welt zu Schanden werden kann. Auch das sagt sie ganz erschütternd. Die Gottlosen zerbrechen. Sie werden zunichte in der Finsternis. Viel Macht hilft doch niemand. Was hat denn einer davon? Was hat denn einer davon? Sie können sich doch um Geld nichts kaufen. Mit Ehre und Macht können sie es nicht kaufen. Was für vergängliche Dinge haben wir? Aber das eine ist wichtig, dass ich den Herrn kenne und ihm gehöre, der mich zum Leben ruft. Und jetzt gibt sie ihren kleinen Buben her und gibt ihnen dieses verlotterte Heiligtum. Das finde ich das Kühnste. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte gesagt, der arme Junge wird Schaden nehmen. Bei so gottlosen Priestern, Hophni und Phinehas, das sind ja Schurken. Und sie sagt, und wenn so viel Teufel wie Dachziegel dort sind, in der Stiftshütte, ich will meinen Buben dennoch dahin geben, weil der lebendige Gott sein Herr ist. Und so war es auch. Und eine Glaubende hat mutig etwas gewagt und hat es erlebt. Es steht dann noch später da, dass diese Hanna jährlich hinaufging und für den Samuel ein neues Kleid brachte. Sie hat das noch aus der Ferne mitverfolgt. Übrigens steht noch da, dass sie noch mehr Kinder bekam, diese Hanna. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern dass da die Heilsgeschichte mit dem Samuel weiterläuft und dass sie mitbeteiligt war und diesen Weg ihres Sohnes mit unterstützen durfte. Das ist ein Anreiz für uns, in diese Fußstapfen dieser glaubenden Hanna zu treten und uns nicht schrecken zu lassen von dem, was wir sehen, sondern dem zu glauben, den man nicht sieht und der doch alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und was da auch an Dunkelheit um sie jetzt sein mag, fürchten brauchen sie sich nicht. Das war so schön, dass unser Stephen aus Kabale das ihnen auch zugerufen hat. Fürchten sie sich nicht, sondern glauben sie dem lebendigen Herrn, der ihnen vorangeht. Und das sollen sie in all den finsteren Tälern ihres Lebens wissen. Der Psalm, den da Hanna singt, endet ja mit einem wunderbaren messianischen, prophetischen Ausblick. Am Ende heißt es, er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Israel hat ja schreckliche Enttäuschungen mit seinen Königen erlebt. Das bleibt so, dass wir Menschen die Erwartungen nicht erfüllen können. Es hat sich nur erfüllt im einen Gesalbten, das heißt der Messias, in dem einen Messias Jesus. Der hat dies sichtbar gemacht, den großen Sieg Gottes über alle dunklen Mächte. Der große, herrliche Ostersieg, und in dem dürfen sie leben und sich freuen. Und niemand kann ihnen die Freude mehr nehmen. Ich will schließen mit dem Wort, das Matthias Claudius seinem Sohn geschrieben hat. Wer nicht an Jesus Christus glauben will, der muss sehen, wie er ohne ihn raten kann. Ich und du können das nicht. Wir brauchen jemand, der uns hebe und halte, solange wir leben. und der uns die Hand unter den Kopf halte, wenn wir sterben müssen. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Amen.